das hat mein Leben in den letzten Jahren sehr verändert, weil ich mich seitdem auch sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Psychologie auseinandersetze. Und ich merke, dass ich einfach auch Menschen wieder fühle, weil ich mich wieder spüre. Und das ist sehr, sehr schön.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum dritten Teil meiner kleinen Sonderreihe im Mai, in der ich mit drei wirklich sehr bemerkenswerten und mutigen Männern über ihre ganz persönliche Transformationsreise und auch über ihre Heilung sprechen darf. So viel mal vorweg. Wen die Biografie meines heutigen Gasts kalt lässt, der ist ein Stein. Das, was er als Kind und Jugendlicher erfahren musste, ich denke, das reicht für 7 Leben. Und wenn man von einem Menschen wirklich viel mitnehmen kann, wie man es trotzdem schafft, sich so strahlend und gestärkt über die eigene Geschichte zu erheben, dann ist es sicher er. Stefanie Stahl schreibt in ihrem Vorwort zu seinem aktuellen Buch »Am Abgrund wachsen dir Flügel«: Daniel Aminatis Kindheit als schwierig zu bezeichnen, wäre eine unzutreffende Verharmlosung. Tobias Beck meint, dieses Buch rüttelt auf. Es zwingt zum Hinschauen und zum Umdenken. Ich finde das auch. Und ehrlich gesagt, selbst ein Gespräch von knapp einer Stunde wird seiner Geschichte nach meinem Empfinden überhaupt nicht gerecht. Er hat wirklich Unvorstellbares erfahren, als er klein war. Und ich freue mich aber trotzdem umso mehr, dass er uns diese Stunde schenkt, trotz allerlei privater Meilensteine momentan. Da ist nämlich einiges geboten. Ich sage herzlich willkommen, ProSieben-Moderator, Schauspieler, Tänzer, Sänger, frisch gebackener Ehemann und Autor. Herzlich willkommen, Daniel Aminati.
Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich halte einfach meinen Mund und höre dir zu. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Anmoderation.
Wow. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Sag ich auch nochmal an dieser Stelle als allererstes herzlichen Glückwunsch, denn du hast Ende April relativ frisch geheiratet.
Ja, genau. Das fühlt sich gut an. Ja, und ich bin ganz stolz auf meinen Ring, den ich jetzt hier so vor mir hertragen darf. Also ist ein tolles Gefühl. Da natürlich einhergehend nicht nur die Traumfrau, sondern die Traumfrau jetzt gerade auch im 7. Monat schwanger. Mhm. Wir erwarten in ein paar Monaten demnach ein Mädchen. Und es passiert gerade so wahnsinnig viel. Und ich bin so dankbar.
Mhm. Schön. Ich kann mir vorstellen, dass das Buch, das du jetzt im Frühjahr veröffentlicht hast, mit diesem Buch bist du ja auch momentan unheimlich viel unterwegs. Und vielleicht mal zum Einstieg, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch für dich eine neue Erfahrung ist. Wie waren denn die letzten Wochen für dich, plötzlich das erste Mal auch in der Öffentlichkeit viel über deine eigene Biografie, über deine Geschichte zu sprechen?
Es hatte was von, ich will fast sagen, Befreiung. Es hatte auch eine Form von Erleichterung, weil der Prozess des Buches hat sich jetzt über 2,5 Jahre erstreckt. Das heißt, ich habe angefangen, mit einem Ghostwriter zu arbeiten, weil ich mir dachte, ein professioneller Schriftsteller wird das besser machen, in Anführungszeichen, als ich. Außerdem bin ich jetzt gerade faul und habe andere Projekte, und wenn das jemand besser kann, dann macht es der. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, ich habe dann das erste Skript gelesen und ich dachte mir, Mensch, ja, ganz schöner Aufbau und so, aber irgendwie, nee, das bin ich nicht. Also mir fehlte da was. Und dann hat derjenige es nochmal probiert, ein ganz netter Kerl, und der konnte das dann auch verstehen, und dann, ich habe es dann mit einem zweiten probiert, und mit einem zweiten hat das auch ein paar schöne Bausteine reingebracht, aber es war immer noch nicht meins. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Daniel, ich muss es jetzt selber machen. Und ich bin ja auch so ein früher Vogel, stehe in der Regel immer so gegen 5 auf, und dann bin ich halt um 4 aufgestanden und habe geschrieben. Und ich habe gemerkt, dass mir dann auch ganz gut von der Hand ging und dass es dann auch zu meinem wurde, dieses Buch. Und als es dann schlussendlich draußen war, war es so, wow, endlich. Mhm. Und ich habe dieses Buch ja auch ganz bewusst geschrieben, um mich einfach auch zu zeigen, um auch zu demonstrieren, das bin ich, und zwar ohne Masken, weil die wir ja vor dem Mikrofon sitzen oder eben auch vor der Kamera stehen, wir tragen ja besonders ausgeprägte Masken, will ich fast sagen, obwohl jeder von uns ja gewisse Formen des Schutzes vor sich her trägt. Aber ich hatte einfach auch Lust, mich zu zeigen und damit einhergehend auch Frieden zu schließen mit dem, was war. Und deswegen war das toll, dass dieses Buch dann draußen war und dass es jetzt natürlich auch noch, oder was heißt natürlich, aber ich freue mich, dass es auch noch ein Spiegel-Bestseller ist. Das ist natürlich super.
Wie viel Therapie war es für dich im Nachhinein, das Schreiben?
Sehr viel Therapie, weil ich für mich ja erstmal natürlich auch begreifen wollte, was die Vergangenheit tatsächlich mit mir gemacht hat, wer ich jetzt bin. Und wer ich vor allen Dingen, wer will ich sein? Jetzt gerade natürlich auch die Frage mit im Zusammenhang mit, ich werde Vater. Ich möchte ein toller Ehemann sein. Ich möchte ein toller Vater sein. Also sollte ich auch begreifen, wer ich bin und wie ich es vielleicht erreichen darf, der zu sein, der ich sein möchte. Und deswegen war es natürlich auch eine Therapie, eine Auseinandersetzung. Absolut.
Da wirst du dich nicht dran erinnern, aber wir haben uns schon mal getroffen. Und zwar irgendwann in den 90ern, als du mit Bed & Breakfast auf Promotour warst. Und da waren wir im Freisinger Landgasthof hier irgendwo in Unterföhring, waren wir essen und da warst du auch dabei. Und da habe ich dich damals empfunden, abgesehen davon, dass ich auch ein Backfisch war. Ich bin Jahrgang 73, was bist du?
Ich bin auch 73,
genau. Also wir waren halt einfach Babys, einfach sehr, sehr jung. Und da habe ich auch immer gedacht, oh, der ist so irgendwie so ein total unnahbarer Typ. Du hast auch, glaube ich, ein bisschen weiter weggesessen und so. Und dann habe ich das Buch gelesen und bin nicht nur unheimlich berührt worden von deiner Autobiografie, sondern ich war total überrascht, was für ein wahnsinnig tiefgründiger, suchender, kluger, warmherziger Mensch du bist.
Vielen Dank. Danke.
Ist komisch, wenn ich das sage?
Nein. Ich freue mich. Ich freue mich, aber natürlich, man ist, wie nennt man das, flattered.
Ja, wir sind aber das nicht gewohnt, ne, dass uns fremde Menschen was Nettes sagen.
Ja, und wir sind ja selber oft, wenn wir mit uns sprechen, nicht sehr nett. Mhm. Und deswegen nehme ich das jetzt sehr, sehr gerne an, strecke meine Arme aus und sage, hey, herzlich, also vielen, vielen Dank für dieses tolle Kompliment und nehme es an. Danke.
Würdest du sagen, du warst immer irgendwie auf der Suche und wusstest es vielleicht eine Zeit lang gar nicht?
Ich glaube, wir sind alle irgendwie auf der Suche. Nur die Frage ist, ob du dir diese Frage stellst und reflektiert mit dieser Frage umgehst. Aber ich glaube, wir wollen ja alle immer irgendwie etwas. Ich glaube, das ist auch schon eine Konditionierung, die wir von klein auf haben. Denn wir bekommen von klein auf schon die Möhre vor die Nase gehalten und wir sollen immer irgendetwas erreichen, um wer zu sein. Das ist in Kindesbeinen die Liebe der Eltern, die wir uns zum Teil erarbeiten müssen, gerade die väterliche Liebe. Mhm. Das beschreibt ja Freud auch ganz schön in seinem Buch. Die selbstloseste Liebe, klar, es ist die Liebe der Mutter. Und merke ich ja jetzt, wenn das Kind strampelt im Bauch meiner Liebsten, die ist ja jetzt schon total im Mutterglück. Mhm. So, aber in der Schule ist es, du wirst belohnt für gute Noten und nicht dafür, dass du der Netteste bist und so weiter und so fort. Also das hat alles schon was mit Konditionierung zu tun.
Mhm. Es gab im Jahr 2017 einen Moment in deinem Leben, der viel verändert hat, als du in der Redaktion von TAF sowas wie eine Panikattacke bekommen hast oder eigentlich eine ziemlich glasklare Panikattacke.
Ich weiß nicht genau, was es war. Es hat sich für mich aber wie eine Panikattacke angefühlt, denn ich hatte Panik und ich hatte Todesängste. Mhm. Mir schnürte es den Hals zu. Ich hatte einen Druck auf der Brust und ich war außer Kontrolle. Und ich bin ein körperlicher Typ, weil ich immer viel Sport gemacht habe und so weiter und so fort und habe immer ein ganz gutes Gefühl für meinen Körper gehabt. Damals intensiv Fußball gespielt und sobald irgendwas war, horchst du nicht hinein und weißt, okay, alles klar, irgendwas ist jetzt hier. Aber das, was dort kurz vor einer Live-Sendung passiert ist, das hat mir Angst bereitet, weil es irgendwie was Übermächtiges hatte und ich dachte, ich kippe jetzt hier um, bekam keine Luft mehr, das Herz pochte laut und ich dachte im ersten Moment, weil mein Vater einen Schlaganfall hatte, okay, das ist jetzt irgendwie ein Schlaganfall, irgendwie ist es komisch und dann dachte ich auch an den Großvater, der einen Schlaganfall hatte und ich dachte, ja gut, das ist jetzt, dann ist es jetzt soweit Und ja, ich habe dann in dem Moment irgendwie versucht, mich zusammenzureißen, habe versucht, irgendwo ruhig zu bleiben und habe versucht, alle Engel, die hoffentlich jetzt über mir schweben, anzubeten, dass sie mir Beistand leisten, weil wenn ich dort wieder rauskomme, das ist das, was ich mir in dem Moment geschworen habe, und wenn ich meine Live-Sendung schaffe und jetzt hier nicht im Büro als Mach-dich-krass-Mann, der ich ja oft tätowiert wurde, der Mann mit diesem tollen Fitnessprogramm und dem tollen Körper und was weiß ich, wenn ich jetzt hier nicht umkippe, dann verspreche ich dir, liebes Universum oder lieber Gott oder wer auch immer, dass ich irgendwas ändern werde. Und das war für mich so ein Warnsignal und auch ein Weckruf, dass ich vielleicht mal mehr nach innen gehen sollte, als im Außen zu sein. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann Bücher geschnappt und bin dann nicht nach Saint-Tropez oder auf die Malediven geflogen, sondern ich habe mich ins Auto gesetzt und bin an die Ostsee gefahren, ganz, ganz einfach, und hab mal wieder Kontakt mit mir aufgenommen. Mhm. Es war sehr, sehr schön, sehr wichtig. Und das hat mein Leben in den letzten Jahren sehr verändert, weil ich mich seitdem auch sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Psychologie auseinandersetze. Und ich merke, dass ich einfach auch Menschen wieder fühle, weil ich mich wieder spüre. Und das ist sehr, sehr schön.
Mhm. Ja, das ist so die tiefgreifendste Erkenntnis vielleicht, finde ich, im Menschsein, dass die Verbundenheit zu den anderen nur über die Verbundenheit zu uns führt. Mhm. Und wir suchen sie aber immer nur bei den anderen.
Ja, weil auch da wieder die Konditionierung von außen, haben wir ja immer von klein auf das Lob bekommen und die Anerkennung. Aber es steckt schlussendlich alles in uns. Und das zu begreifen, müssen wir einfach ein paar Wege gehen, um zu begreifen, dass das, was wir hier gerade tun, uns eigentlich immer wieder in dieselbe Richtung führt. Aber manchmal einfach nicht in die richtige, weil wir nicht erfüllt sind. Wir können Erfüllung nur über Dinge erfahren, die uns selber extrem gut tun. Wir sind Energiewesen, wir sind Gefühlswesen, und deswegen sollten wir versuchen, uns wirklich gut zu fühlen und uns nicht nur zu behängen mit Gold und Weihrauch und keine Ahnung was. Wir merken, das macht das Herz auf Dauer nicht leicht.
Würdest du sagen, dass an diesem Tag, an diesem Mittag oder Nachmittag im Herbst 2017 es der kleine Daniel Aminati war in dir, der versucht hat, die Aufmerksamkeit des Großen zu bekommen mit all seinen Themen und Wunden, die er noch trägt?
Ich glaube, damals hatte ich noch nicht das Bewusstsein für mein inneres Kind. Das hat tatsächlich das Buch von Steffi Stahl erst ausgelöst. Das war ein bisschen später. Das war ein Jahr später. Ich glaube, da war es einfach nur in Anführungszeichen die Verbindung zu mir selbst. Ob es jetzt die Verbindung zu meinem inneren Kind war, das weiß ich nicht. Ich war eher die Verbindung zu meinem Herzen, weil ich das nicht mehr vernommen habe, sondern ich war zu diesem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr erfolgreich und hatte damit Mach dich krass ein Fitnessprogramm, was extrem gut funktioniert hat. Wir haben Millionen Umsätze generiert und ich dachte, okay, wow, dieses Eisen muss geschmiedet werden, und bin dann dieser Karotte hinterher und bin aber so schnell gerannt, dass ich mich nicht mehr gespürt habe. Und ich wollte einfach Verbindung zu mir wieder herstellen und habe sozusagen die Bremse reingehauen und wollte einfach wieder, wie ich gerade schon sagte, Verbindung zum Herzen herstellen. Mhm. Erst später kam die Einsicht, dass die Heilung über das innere Kind passieren darf.
Mhm. Schauen wir mal ein bisschen in deine Biografie. Du hast als Kind wirklich ein unglaubliches Martyrium durchstehen müssen. Du hast Gewalt erfahren, du hast einen Vater gehabt, der absolut unberechenbar war, der die ganze Familie tyrannisiert hat und eben auch mal zu körperlicher Gewalt gegriffen hat, davon nicht Halt gemacht hat. Eine Mutter, die komplett überfordert war. Du hast einige Zeit sogar im Heim verbracht als Jugendlicher. War dir in deinem Erwachsenendasein immer bewusst, dass diese Kindheit auch auf deine Gegenwart eine wirklich tiefgreifende Auswirkung hat? Oder hast du eher so die Haltung gehabt, naja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, weil aus mir ist ja auch was geworden?
Ja, ich habe erstmal das gemacht, was man von uns allen irgendwie ein Stück weit verlangt. Bring Leistung und dann passt das schon. Dann bist du gesellschaftlich zumindest akzeptiert, und deswegen bin ich dem Erfolg jahrelang hinterhergelaufen und habe gedacht, das ist schon irgendwie richtig. Der erste große also ich hatte für mich auch in der Kindheit und auch in der Jugend, weil ich bin ja dann auch in Jugendheimen groß geworden von 10 bis 15, das waren dann die Erziehungsheime. Natürlich habe ich für mich immer das Gefühl auch gehabt, nicht nur wegen meiner Hautfarbe, sondern auch wegen dem Umfeld. Ich habe mich damals auch ein Stück weit geschämt für meine Familie und für das, woher ich kam und wer ich vielleicht auch ein Stück weit bin, weil ich bin im Erziehungsheim und meine Schulkameraden, die dann damals neben mir saßen und ich eben auf eine normale Schule gegangen bin, aber trotzdem als Heimschüler in diese normalen Schulen kam und da gesessen bin, habe mir dann schon auch immer gedacht, irgendwie bin ich anders als ihr. Mhm. Und ihr könnt gleich nach Haus, ich fahre ins Heim. Und wahrscheinlich war ich deswegen auch besonders ehrgeizig, wenn es darum ging, Dinge zu erreichen. Ich bin wirklich auch, ich habe so eine gewisse Form von Beharrlichkeit und auch Resilienz entwickelt und ja, bin da sehr, sehr auch ehrgeizig gewesen. Wahrscheinlich aus dem Komplex heraus nicht zu genügen. Und als dann der große Absturz nach meiner Popstar-Karriere kam, ich war dann ja bei Bed and Breakfast, irgendwann bei der ersten deutschen Boyband, da habe ich gedacht, ich bin King Kotlet und jetzt habe ich es wirklich geschafft. Und dann, ja, wie man so schön sagt,
Lehre.
Dann kam der tiefe Fall vor allem auch. Mhm. Ne? Und und nach dieser Popstar-Karriere kam dann eben auch der Rausch, die Ablenkung und das war, glaube ich, auch für mich die lehrreichste Zeit, weil es die dunkelste Zeit war. Also die ganz großen Höhen, ausgelöst durch das Popstar-Dasein, durch die Bühnen, durch die Scheinwerfer und die kreischenden Fans. Und das ist die Zeit, in der wir uns dann kennengelernt haben. Und danach wurde es dann sehr, sehr dunkel und sehr kalt. Und ja, und da hätte ich mich beinahe verloren. Mhm. Und das war für mich aber auch die lehrreichste Zeit.
Das sind auch Kapitel, finde ich, die sehr, sehr nahe gehen in dem Buch, auch weil du so schonungslos da die Hosen runterlässt. Also auch wenn du über diese Zeit schreibst, das finde ich schon super mutig. Also du sprichst über Drogenexzesse und Orgien. Es war einfach echt eine krasse Zeit für dich.
Es war sehr exzessiv, ja. Genau. Also ich glaube, das haben viele KünstlerInnen, dass auch die Bühne was sehr Intensives und was sehr, sehr Berauschendes hat und ist. Und ich glaube, dass deswegen viele Künstler auch in den künstlichen Rausch verfallen. Mhm. Einfach weil es immer irgendwo ein immer mehr sein soll. Auch das ist eine Konditionierung. Dankbarkeit, Demut, das ist eine Sache, die wir irgendwo auch ein Stück weit vielleicht auch im Nachhinein durch Leid oder so erlernen müssen, weil wir auf der einen Seite immer konditioniert werden nach mehr, aber ich wurde immer mehr und schlussendlich weniger, schreibe ich auch in dem Buch. Mhm. Und das war schon auch, und deswegen geht es mir, ich war noch nie so glücklich wie jetzt. Mhm. Aber auch, weil ich das sehr zu schätzen weiß, wo ich sein darf, aber auch wer ich bin. Und dass ich mich nicht mehr nur durch das Außen identifiziere, sondern ich bin happy mit mir.
Mhm. Ich habe deswegen gefragt, weil ich mich aus meiner Heilungsgeschichte und Biografie daran erinnern kann. Bei mir waren auch die äußeren Umstände immer total safe. Also ich hatte immer einen guten Job, ich war immer ganz erfolgreich in meinem Beruf, ich war jetzt kein Messi, ich hatte einfach keine sichtbaren Themen. Mhm. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr lange die tiefe Überzeugung hatte, also ich wusste natürlich, was bei uns zu Hause los war, als ich klein war, aber ich habe immer gedacht, ja, aber es kann ja, ich bin ja nicht traumatisiert, weil aus mir ist ja in Anführungsstrichen was geworden. Aber was es dann letztendlich doch für Spuren in meiner Seele hinterlassen hat und auch in meinem Nervensystem, also Trauma ist ja etwas, das du auch erfahren hast, das ja auch im Körper abgelegt ist und im Gehirn. Mhm. Das hat ganz lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Also ich glaube, als ich das erste Mal in die Traumatherapie gegangen bin, da habe ich zu der Therapeutin gesagt, ja, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, weil ich bin ja nicht traumatisiert.
Und wie hat sich bei dir dein Unglück oder die Traurigkeit manifestiert?
Essstörungen, ganz ungesunde Beziehungen. Mhm. Aber das waren schon mal zwei richtig große Bereiche. Mhm. Und natürlich auch die Klassiker, also depressive Episoden, Panikattacken, auch aus dem Nichts. Das ist ja das Teuflische einer Panikattacke. Mhm. Die ist ja in der Regel keine Reaktion auf etwas, sondern die kommt ja aus dem Nichts. Mhm. Das kann im Supermarkt sein oder in der TAF-Redaktion.
Darf ich dich fragen, was du machst, um dem entgegenzuwirken?
Also mittlerweile, toi toi toi, bin ich so seit 3 Jahren recht ohne Symptome, sag ich jetzt mal. Mhm. Das kann ich so in Kürze gar nicht beantworten. Ich habe mich einfach sehr, sehr gut in Selbstregulation geübt. Also das heißt, ich bin sehr gut in Kontakt mit mir und meinem Körper. Und wenn ich merke, eine alte Wunde wird berührt und da weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich glaube, es gibt Wunden, die heilen nie. Und das ist auch okay, dass die nie heilen. Die werden berührt, nur mittlerweile spüre ich sie, wenn sie berührt werden. Und dann wende ich mich nicht nach außen und sage, hör auf, meine Wunde zu berühren, sondern ich wende mich gedanklich nach innen zu der Wunde und schicke da einfach ein Lächeln hin und sage, ah, okay, da ist ja der alte Schmerz. Mhm. Und so kann ich einfach im Grunde genommen mein Nervensystem besser spüren, wenn der Stress steigt.
Mhm. Verstehe.
Weißt du, ich meine?
Ja, du gewinnst Abstand zu dem, weil du in der Beobachtungshaltung bist und nicht mehr mittendrin.
Genau, ich bin nicht mehr der Schmerz.
Genau.
Ja, und ich bin nicht mehr mein Trauma. Wie hast du es gelernt?
Ich schreibe ja auch in dem Buch, dass damals ein Heimkind, der wie so eine Art Vorbild auch für mich war, weil er so war ein toller Typ, der hatte Temperament, aber trotzdem ganz viel Hirn, der Gabriel. Und der sagte dann, der war glaube ich mal 15 oder 16 und der sagte zu mir, Beobachtung ist mehr Macht als Wissen. Und dieser Satz ist immer hängen geblieben.
Irre.
Und ich verstehe inzwischen eben auch nicht nur, wie er es damals zu mir meinte, von wegen, Mensch, wenn du beobachtend durch die Welt läufst, dann ist es manchmal mehr wert als das Wissen, was du dir irgendwie aus Büchern aneignest oder so. So habe ich es dann damals verstanden. Und das, was ich inzwischen eben auch begreife über die Psychologie, dass Abstand zu schaffen und sich selbst zu beobachten, das nimmt zum Beispiel auch die Emotionalität aus dem Ganzen, weil ich bin damals ein extrem aufbrausendes Kind gewesen. Mhm. Und meine Emotionen.
Aber verständlicherweise auch, ja, muss man ja sagen, ne?
Ja.
Als Reaktion auf die.
Aber wenn du dann merkst, dass du als Erwachsener immer noch Momente hast, wo du dann eben zerstörerisch wirst und Menschen dich nicht mehr erkennen, weil sie denken so, okay, was ist jetzt hier los? Und eine Sicherung so durchbrennt, dass Menschen, die dich lieben, Angst vor dir haben. Das geht einfach nicht. Und das ist einfach ungesund. Und dementsprechend habe ich nach Tools gesucht. Ich habe mich auch in Therapien begeben. Ich bin damals auch in die Drogentherapie gegangen. Habe auch ganz, ganz viel Wärme, Zartheit und eben auch eine gewisse Form von Wissen mir angeeignet aus Büchern, die in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen oder einfach auch Bücher, die dich einfach auch in andere Ebenen bringen, ne? Und die dich die Welt mit anderen Augen sehen lassen. Und es geht ganz, ganz viel um Annehmen, so wie du gerade schon richtigerweise gesagt hast. Annehmen, was ist und nicht immer Widerstände und wegkippen, wegdrücken, sondern sie mit großen Armen und vor allen Dingen liebevollen Armen annehmen. Und wir sind alle gut, so wie wir sind.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das löst ganz viel.
Ich habe manchmal das Gefühl, dieses Alter, in dem wir jetzt sind, jetzt ist eigentlich Zeit, erwachsen zu werden. Also nicht mehr in kindlichen Strukturen zu reagieren. Eben zum Beispiel, wie du jetzt sagst, aufbrausend. Also sprich, deine Überlebensstrategie war wahrscheinlich eher Fight. Meine war die sogenannte Fawn Response. Ich bin eher in die Unterwerfung gegangen oder in die Flucht. Also wenn ich nicht fliehen konnte.
Mhm.
Und Fight war für mich die letzte Wahl.
Ja.
Und ich habe manchmal das Gefühl, jetzt so dieser ganze Transformationsprozess ist eigentlich wie ein Erwachsenwerden. Jetzt legen wir mal die kindlichen Strategien ab und begegnen uns mal als Erwachsene respektvoll auf Augenhöhe.
Ach, das ist ein interessantes Bild, weil ich glaube, wenn ich dich anschaue und wenn ich dich lächeln sehe, wirst du immer Kind sein. Weil du hast was
auf
Leichtes.
Auf jeden Fall.
Hundertprozentig.
Ja.
Und es ist ein schönes Bild, ich glaube schon, dass Erwachsensein auch viel damit zu tun hat, nicht mehr, sagen wir mal, unnötige Kämpfe zu kämpfen. Also das verbinde ich mit Erwachsensein. Dann aber trotz alledem diese Leichtigkeit zu behalten, zu verstehen, wie wichtig die Leichtigkeit des Kindes ist, um Dinge zu sehen, um die Vernunft auszuschalten. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Bei mir geht es jetzt tatsächlich so ein bisschen auch um ganz, ganz viel Sinnhaftigkeit. Mhm. Das heißt nicht mehr nur um das eigene Ego kreisen. Also ich merke, dass momentan so eine Zeit angekommen ist, wo es mir darum geht, so ein bisschen auch in diese Form des Dienens zu gehen. Das heißt nicht mehr ich, sondern was kann ich tun, damit es dir gut geht. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um vielleicht dem einen oder anderen Inspiration geben zu dürfen, weil wir alle ja unsere Stolpersteine im Leben haben, weil wir alle Ängste haben, wir haben alle Sehnsüchte und dieses Buch soll ein Mutmacher sein, egal an was von der Stelle des Lebens du dich gerade befindest, weiterzugehen. Mhm. Geh weiter. Mhm. Stillstand ist der Tod. Und also ich bin extrem gespannt auf das, was jetzt so alles kommt. Ich freue mich, dass ich Ende September anfangen darf, mit meinem Buch auf die Bühne zu gehen. Es wird jetzt aber keine typische Buchtour sein, weil ich bin Entertainer.
Du tanzt es vor.
Tanz deinen Namen. Ich werd meine Musiker mit auf der Bühne haben und habe da die Möglichkeit, einfach Themen, die uns irgendwie alle angehen, zu versuchen, in einer unterhaltsamen Art und Weise an den Mann und an die Frau zu bringen. Mhm. Es soll irgendwie ein Abend werden, wo Menschen dann rausgehen und sagen, hey, wir sind nicht nur gut unterhalten worden, sondern ich pack's jetzt endlich an. Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf. Genau.
Das ist super schön, weil wenn man sich mit deiner Geschichte befasst hat, dann wird einem klar, hier sitzt einfach auch ein Überlebender. Also nicht nur für das, was du als Kind erfahren hast, sondern auch als junger Erwachsener, weil diese Drogenexzesse hätten ja auch anders ausgehen können, weißt du? Mhm. Aber du sitzt hier und du bist ein smarter Typ und du hast was in der Birne und du bist ein netter Mensch und du machst dir Gedanken und du hast überlebt. Mhm. Und das damit rauszugehen, deswegen feiere ich jeden, der in die Sichtbarkeit geht und sich zeigt mit all seinen Wunden und Verletzungen, weil ich fest der Überzeugung bin, dass wir genau auch damit andere inspirieren. Mhm. Weil wir eben alle diese Wunden haben, aber alle so wahnsinnig lange getan haben, als sei es nicht so.
Genau. Und so bekommt auch unser Dasein auch nochmal eine schöne Sinnhaftigkeit, weil wir vielleicht dem einen oder anderen schneller den einen oder anderen Stolperstein vielleicht auch ersparen können oder vielleicht den einen oder anderen schneller ins Glück stupsen dürfen. Obwohl wir immer auch wir haben ja Momente, wo uns jetzt nicht unbedingt immer die Sonne begegnet.
Doch, immer.
Immer, genau. Aber ich glaube, inzwischen begreifen wir sehr, sehr wohl, wie wir es anstellen können, dass eben auch Regentage manchmal vielleicht auch ganz, ganz, ganz heilsam sein können.
Und dass sie auch dazugehören, ne? Zum Leben und zum Menschsein.
Genau, absolut.
Die Bücher, die du gelesen hast, das liebe ich ja sehr. Das mache ich viel zu wenig hier, wenn ich schon mal so inspirierende Menschen da habe. Welches hat dich denn am allermeisten beeinflusst? Was würdest du sagen?
Ein ganz tolles Buch für mich war Tony Robbins, Das Power-Prinzip. Mhm. Steffi Stahl schreibe ich ja auch in einem Buch. Mhm. Das Kind in dir muss Heimat finden. Gespräche mit Gott.
Ja. Yeah.
Wow. du hattest Neil Donald Walsh im Gespräch schon, oder?
Ja, die Weihnachtsfolge war das jetzt vor einem halben Jahr. Die verlinke ich nochmal in den Shownotes. Und da ist auch ein bisschen hier Dream Come True für mich. Das war schon verrückt, irgendwie mit ihm zu sprechen.
Ja, also ich habe das Buch anfänglich gelesen, vor 3 Jahren. Mhm. Die ersten Seiten, ich habe es weggelegt, ich habe es nicht verstanden, ich hatte keinen Zugang dazu. Und dann habe ich es vor einem Jahr gelesen. Ich war völlig geflasht. Das hat auch nochmal was Magisches tatsächlich erzeugt. Ich habe mit 17 ein Buch gelesen, das sehr viel damals ausgelöst hat. Es liest sich sehr sperrig. Also ich habe es dann nochmal gelesen, aber da hat es nicht diesen Funken ausgelöst. Aber damals hat es eben was bewirkt. Und das war damals ein Esoterikbuch, der Eingeweihte hieß
Stimmt,
dieses Buch.
Stimmt, da schreibst du drüber, ja.
Und also dieses Buch, das hat mich sehr geflasht, weil ich war damals sehr im Unfrieden mit meiner Mutter und ich bekam per Zufall das Buch in die Hand, weil ich damals auch nicht sonderlich viel gelesen habe. Das war dann ein Buch, was mir gezeigt hat, weil der Protagonist in diesem Buch ein Mensch war, der oder dass er ein Medium war, was so ein, der ist so durch die Welt gewandelt und war so unnahbar und war nicht angreifbar, weil er voller Liebe war.
Mhm.
Sondern hat vor allem in jedem, der auch eben was Trügerisches oder infiltrieren wollte, selbst da hat er noch das Schöne irgendwo gesehen und hat versucht zu verstehen, warum dieser Mensch jetzt so agiert. Und ich fand das in diesem Moment unfassbar. Das war wie eine Superkraft, diese Liebe.
Mhm.
Und ich war, wie gesagt, damals mit meiner Mutter total im Unfrieden, habe irgendwie ein Jahr nicht mehr mit ihr gesprochen. Und ich habe in dem Moment irgendwie so ein Gefühl aus mir heraus entwickelt, wie ich brauche gar nicht so sehr die Liebe von den anderen und brauche gar nicht dieses von außen erzwingen, sondern ich habe in mir so ein Gefühl von Wärme und von Größe verspürt, das als 17-Jähriger, dass ich dann so für mich das Gefühl hatte, ach, ich verzeihe meiner Mom, weil ich verstehe, dass sie so ist, wie sie ist, weil sie eben auch ihre eigene Geschichte hat.
Mhm.
Und so habe ich vorher noch nicht gedacht. Und
ist ja mit 17 ganz schön erstaunlich. Also krass.
Und das können Bücher eben auslösen. Mhm. Und das waren so einige Bücher, die ich jetzt erwähnen kann, weil sie in mir was gemacht haben.
Bist auch eine alte Seele.
Bin ich eine alte Seele?
Ich glaube ja.
Okay. Was hast denn du noch für Buchtipps für mich?
Also Neil Donald Walsh gehe ich natürlich mit. Was bei mir nochmal die nächste Evolutionsstufe gezündet hat, muss ich gestehen, war Januar 2019 Eckhart Tolles Eine neue Erde.
Mhm.
Den habe ich mir dann auch 4 Tage bei einem Retreat angeschaut, irgendwo an der Ostsee. Das war auch nochmal echt ein Booster, möchte ich fast sagen.
Ja.
Und jetzt habe ich neulich eins entdeckt, das könnte dir auch gefallen. Das heißt Der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte.
Oh,
hast du davon schon mal gehört?
Aber schöner Titel.
Es ist eine bezaubernde Geschichte, gebe ich an alle gerne weiter. Es ist eine wahre Geschichte. Das ist ein amerikanischer Arzt, eben Neurochirurg, der auch unter sehr schwierigen Umständen groß geworden ist und auch so eine Art Engel oder Mentorin traf in einem Zauberladen.
Mhm.
Die Geschichte stimmt mit dem Zauberladen und ob es ein Buchgeschäft war, weiß ich nicht, aber Zauberladen klingt natürlich geiler. Und die hat ihm Meditieren beigebracht.
Aha.
Der erzählt eben seine Geschichte und es ist wahnsinnig berührend und liest sich ganz leicht, aber berührt einen so auf so einer ganz tiefen Ebene. Also die neue Erde, die hat schon ganz schön eingeschlagen.
Ah, okay, alles klar.
Ja.
2 Bücher, die ich mir jetzt auf jeden Fall dann zur Gemüte führen werde. Brené Brown.
Ja.
Laufen lernt man nur durch Hinfallen. Fand ich auch super.
Von der ist natürlich legendär dieser Vortrag über Verletzlichkeit.
Aha.
Und darum geht es ja eigentlich, also es geht sehr viel um Verletzlichkeit in diesem Podcast generell, aber das war für mich auch ein bisschen die Thematik dieser 3 Sonderfolgen, die ich mit Atze gemacht habe und mit Ingo und jetzt mit dir als krönendem Abschluss. Weil Verletzlichkeit, zumindest ist das meine Beobachtung, doch etwas ist, was vor allem Männern sehr schwer gefallen ist in den letzten vielleicht Jahrhunderten.
Mhm.
Und was sich aber gerade ein bisschen verändert, empfinde ich so.
Okay, ja.
Aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du einfach so auf den Frequenzen eigentlich immer mit Männern auch zu tun hattest, die das ganz gut können, was ja total wertvoll ist.
Ich brauche einfach eine gewisse Ebene, um tatsächlich in den Austausch zu kommen. Und das ist für mich Gefühl.
Mhm.
Und für Gefühl gehört für mich auch eine gewisse Form der Verletzlichkeit.
Mhm.
Gefühle zu zeigen, heißt ja nicht nur freudestrahlend durch die Gegend zu laufen, sondern Gefühle ist es ja ein Potpourri. Aber zu Gefühlen zu stehen, heißt schlussendlich auch zu sich zu stehen. Es geht um Ehrlichkeit. Und ich will wissen, wen ich vor mir habe. Lass uns sprechen, lass uns austauschen, weil wir sitzen hier. Du willst was von mir in Anführungszeichen, wir verbringen Zeit miteinander. Du weißt selber, sie ist sehr kostbar, also ach, lass uns doch den ganzen Scheiß beiseite. Komm, wir reden. wer bist denn du? Erzähl doch mal. Und
ja,
so findest du eine Ebene. Und ich habe Gott sei Dank tolle Freunde, die genauso funktionieren, die eben auch ihre, nennen wir es, weibliche Seite zulassen.
Ja, super.
So, ne, und
ja.
Es gibt schon tolle Männer da draußen.
Auf jeden Fall.
Ich hatte letztens ein Mega-Gespräch mit Veit Lindau.
Ah, der war auch schon da.
Also den fand ich auch toll.
Ja.
Also der hat auch eine Mischung aus toller maskulinen Haltung, aber eben auch so eine ganz, ganz sehr zarte Seite. Und das fand ich irgendwie, das ist eine schöne Mischung, weil das Leben ist Dualität. Wir leben immer in der Balance. Mhm. Und wenn diese Balance eben funktioniert, dann bist du im Gleichklang. So, und das ist doch wunderbar. Ich stelle mir vor, es wäre den ganzen Tag Nacht. Mhm. Oh, furchtbar. Mhm. Oder nur hell. Nee. Oder nur heiß oder nur nein. Also,
ja, jetzt sind wir bei Walt, ne? Es gibt halt das eine nur mit dem anderen.
Ja, deswegen lasst beides zu. Mhm. Klar, und ich bin auf der einen Seite, ja, ich weiß schon, dass ich eben auch, dass meine DNA, du hast es eben schon angesprochen, auch sehr vom Kampf kommt. Also ich weiß auch sehr, dass ich schützen und beschützen kann, aber ich weiß eben auch, dass das andere sehr wohl funktioniert. Und deswegen geht es mir wahrscheinlich auch ganz gut, weil ich beides innehab, aber auch weiß, beides mit beidem umzugehen.
Es ist so interessant. Ich mag diese Idee, dass wir alle aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen bestehen und dass ja auch in ganz verschiedenen Situationen unterschiedliche Anteile, sage ich jetzt mal, am Steuer sitzen. Also der Daniel, der jetzt hier sitzt, ist wahrscheinlich nicht der, der gleich bei ProSieben TAF moderiert, ist nicht der, der das Buch geschrieben hat, ist nicht der, der mit seiner Frau Patrice heute Abend vielleicht was essen geht. Es sind ja immer unterschiedliche Persönlichkeitsanteile. Und auch wenn wir das anfangen zu begreifen, finde ich, dann entwickeln wir auch ein tieferes Verständnis für uns, wie vielschichtig wir eigentlich sind. Weißt du?
Ja, das meinte ich eben auch mit den Masken zum Teil.
Ja, genau.
Weil klar nehme ich eine andere Farbe an, wenn ich gleich vor der Kamera stehe, aber ich bin trotzdem ich.
Mhm, genau.
Und deswegen glaube ich sehr wohl auch, wenn Menschen davon sprechen, dass sie sagen, Mensch, du bist so authentisch. Ich versuche authentisch zu sein, weil ich immer versuche, bei mir zu sein, auch wenn ich verschiedene Gesichter, Schrägstrich Masken oder Persönlichkeiten zeige. Aber ich versuche, mich immer zu fühlen. Und wenn ich mich fühle, bin ich bei mir. Und ich bin jetzt gerade bei mir, weil ich fühle mich gut. Und gleich, wenn ich zu TAF fahre und vor der Kamera stehe, fühle ich mich auch gut, weil ich auch der Daniel bin, aber dann bin dann der Tough Daniel. Mhm. Und wenn ich bei meiner Frau bin, dann haben wir trotzdem auch ganz, ganz tolle und auch tiefgehende, oh Gott, was haben wir nächtelang gesprochen, keine Ahnung was. Ja, aber natürlich bin ich dann auch nochmal der Ehemann Daniel oder der, genau, der auch immer. Also, ach, das ist doch so toll, dass wir so, so vielschichtig sind und so viele Farben und so viele Facetten haben. Und trotz alledem sind wir alle gleich.
Ja, das glaube ich auch. Also wir haben vielleicht eine andere, ich glaube zumindest, wir sehnen uns alle nach demselben. Ich glaube, wir wollen in irgendeiner Form ankommen, am Ende bei uns wahrscheinlich.
Wir wollen alle lieben und wir wollen geliebt
werden. Ja.
Und das haben wir alle gleich. Ja. Alle auf der ganzen Welt und das verbindet uns.
Und die, finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, die scheinbar verrücktesten Dinge tun, sind häufig die, die am lautesten nach Liebe schreien.
Ja, vermutlich, ja, genau.
Jetzt bist du Papa demnächst. Fühlst du dich vorbereitet?
Ich fühle mich, ich fühle mich gut. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass wir das sehr gut machen werden. Natürlich werden wir nicht alles richtig machen, aber weil ich weiß, dass wir nicht alles richtig machen, machen wir vieles richtig. Und ich habe Vertrauen in das, was jetzt kommt, weil schon so viel passiert ist in meinem Leben, was so unfassbar chaotisch und unruhig und lieblos war. Und ich weiß, was so wichtig ist für meine Ehe und für mich und für mein Kind. Und das ist Liebe. Und das haben wir eben schon mal angesprochen. Es klingt sehr, sehr pathetisch und auch sehr cheesy, aber ich versuche da zu sein, ich versuche eben auch Zeit mitzubringen und ich versuche sehr aufmerksam und achtsam zu sein, ohne dass ich jetzt verhätschelnd sein möchte. Also ich versuche auch ein Stück weit afrikanisch zu sein, das heißt nicht zu übervorsichtig zu sein. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich einen Monat mal in Tansania gearbeitet habe oder wo ich jetzt meine Schwester besucht habe in Westafrika, wie unkompliziert Kinder dort agieren, weil sie unkompliziert auf der Straße spielen und ich sehe da gar nicht so viele weinende Kinder und Eltern oder Mütter schrauben ihre Kinder irgendwie auf den Rücken und haben irgendwie so ein Tuch und gehen noch arbeiten. Also ich versuche auch dieses Modell ein bisschen mit in die Erziehung einzubringen. Ich will mir jetzt aber auch nicht zu viel den Kopf machen. Ich weiß, was ich vermisst habe und das versuche ich mit in die Waagschale oder in die Wiege zu legen.
Mhm. Du hast ja im Grunde genommen das Fundament gegossen, wenn du sagst, du hast auch mit dem Buch von Stefanie Stahl dich mit deinem inneren Kind in Kontakt gebracht und in Verbindung gebracht. Ich glaube schon, dass das auch ein Wegweiser ist, dann, wenn man mit seinem kleinen Baby in Kontakt kommt.
Ja, also dieses, das beschreibe ich in diesem Buch, wie diese Szene, als ich alleine im Urlaub war und ich hatte Geburtstag und ich war dann in diesem Hotel und schaute so in den Spiegel und auf einmal ploppte in Anführungszeichen mein inneres Kind auf der rechten Seite auf und wo ich dann wirklich im Kontakt zu mir oder zu meinem verletzten Jungen aufnahm, weil Stefanie Stahl beschreibt das ganz schön in dem Buch, dass man sich sein inneres Kind eben auch vorstellen soll, wie alt warst du damals und ich hatte dann den kleinen Daniel dann im Kopf und hatte so ein Bild vor Augen, wie ich in welchem Alter es ich damals war und der kleine Daniel ploppte dann neben mir auf und ich fing dann das Gespräch mit ihm an und ich und das war sehr, sehr bewegend und berührend, weil ich in dem Moment eben auch dem kleinen Daniel versichert habe, dass er sich keine Sorgen mehr machen muss. Mhm. Ich werde jetzt auf dich aufpassen. Mhm. Und der kleine Daniel guckte mich an mit seinen coolen Augen und schaute hoch und sagte, versprochen. Und dann habe ich gesagt, versprochen. Jetzt mach dich fertig zum Frühstück, sonst kommen wir nämlich zu spät. Und das war der Moment, wo ich begriffen habe, dass ich jetzt Vater werden kann.
Ach, oh, komm, fast die Tränen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht's, wenn ich die Geschichte erzähle, dann muss ich mich sehr zusammenreißen. Mm. Ja. Und dieser Kontakt, ja, das hat schon sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und eben auch das Begreifen, dass ich jetzt sehr wohl nicht nur mein inneres Kind schützen kann, sondern auch jetzt meine eigene kleine Tochter. Mm.
Wie haben denn deine Geschwister und die Mama auf das Buch reagiert?
Ui, meine Mutter war am Anfang so, ach Junge, muss das denn sein? Und ich so, Mom, es ist irgendwie an der Zeit, ich habe irgendwie das Bedürfnis, weil es gab damals, als ich dieses Fitnessprogramm auf den Markt gebracht habe, gab es immer wieder Fragen in Richtung Motivation und wie man denn körperlich seine Ziele erreicht. Logischerweise, es ging ja um ein Fitnessprogramm, aber es gab dann immer mehr Fragen, auch nicht nur zum Thema Körper und wie erreiche ich meine Ziele, sondern es ging dann eben auch um Seelenleben und Ängste. Und ich fing immer so ein bisschen an zu erzählen, wie ich das denn so damals alles gemacht habe oder wie ich es jetzt mache. Und Menschen waren immer so, wow, wie, das hast du, das ist denn, wie kannst du denn jetzt hier stehen und wie geht das? Und ich hatte dann so für mich das Gefühl, also erstens fand ich es schön, dass mir Menschen zugehört haben und dass meine doch sehr schmerzhafte Geschichte in Anführungszeichen dann doch irgendwie für irgendetwas gut gewesen sein muss. Und aus dieser Idee heraus entstand dann auch die Idee, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen, weil ich glaube, es kann vielleicht dem einen oder anderen helfen. So, und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mir vielleicht mal ein paar Geschichten aus der alten Zeit erzählt. Und sie so, ach nee, Junge. Also sie wollte da nicht wieder zurück in den Schmerz, weil verstehe ich auch, weil jede Sekunde unserer Geschichte ist in unseren Zellen gespeichert. Und da wieder reinzugehen, das habe ich beim Schreiben auch gemerkt. Gott, wie oft saß ich da und mir ging es nicht gut. Weil
das kann ich mir gut vorstellen.
Weil es wieder hochkam und keine Ahnung was. Und auch meine Schwester, meine Zwillingsschwester hat dann auch gesagt, Mensch, also, aber sie haben mir dann schlussendlich, haben sie mir geholfen, eben auch mit ihren Geschichten, die sie dann ausgekramt haben. Meine Mutter kam auf die tolle Idee, dann eben auch die Scheidungsakten meiner Eltern, die seit 40 Jahren irgendwo im Keller in Aachen lagen, bei diesem Anwalt, der auch glücklicherweise noch lebt, der ist dann in den Keller gestiegen und hat diese Scheidungsakten hochgeholt, wo dann wirklich echt minutiös drin stand, wer wie wo was gemacht hat. Und was mein Vater da damals alles für Lügen erzählt hat und ach, wie brutal diese Scheidungsschlacht auch gewesen ist. Und das alles so chronologisch nachzulesen, oh, das macht natürlich auch was. Und meine Mutter hat eigentlich auch den Deckel zugemacht. Und deswegen schön, dass dass wir es zu Ende gebracht haben, dass mir meine Familie auch dabei geholfen hat und gerade meine Zwillingsschwester und meine Mutter, der ich natürlich auch das Buch gewidmet habe, was heißt natürlich, aber ich habe ihr gerne dieses Buch gewidmet. Und ich freue mich, dass es schlussendlich so geworden ist.
Es ist ein Buch, das einem wirklich sehr, sehr nahe geht und das ich hier sehr empfehlen möchte, Am Abgrund wachsen dir Flügel. Bist du manchmal noch gedanklich auch in Kontakt mit deinem Vater? Er ist vor ein paar Jahren gestorben oder ist er für dich in der Gegenwart?
Das ist eine gute Frage.
Gar kein Thema mehr.
Gute Frage. Ich denke ab und an ihn. Mhm. Aber wir haben es im Leben leider verpasst, tatsächlich so eine Bindung aufzubauen, dass ich ihn vermissen würde. Mhm. Mein Vater war jetzt nicht nur grundsätzlich schlecht, um Gottes Willen. Auch er kam mit großen Träumen.
Und wird auch seine Verletzung gehabt haben. Ne?
Absolut.
Sonst hätte das ja nicht weitergegeben.
Richtig. Ja. Und also von daher, manchmal huscht dann doch ein Lächeln übers Gesicht, weil mein Vater auch versucht hat, gerade im Seniorenheim auch sehr, sehr humorvoll zu sein und das Ganze eben auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen, auch wenn es, ja, Punkt. Aber mein Vater, also ich glaube, wenn meine Mutter geht, dann wird was passieren, und werde ich auch lange mit mir tragen, also weil sie sehr gekämpft hat für uns Kinder. Und aber mein Vater, ich habe mit meinem Vater leider nicht diese Geschichte. Das beschreibe ich auch in einem Buch, dass als er starb und ich dann am Grab war, habe ich schon auch geweint. Aber ich habe eher geweint, weil wir nicht mehr die Möglichkeit hatten, irgendwie irgendeine Geschichte zu stricken, die was mit Vater und Sohn zu tun hatte. Natürlich waren wir Vater und Sohn, aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Papa mir Gleise aufzeigt, die mich wirklich auch schützen oder selbst so banale Dinge wie geht rasieren und keine, also Kleinigkeiten, was ein Vater machen sollte, um seinem Sohn das Mannsein nahe zu bringen, Werte, keine Ahnung, gibt leider nicht ganz so viele Geschichten.
Ich habe meinem nach seinem Tod mal einen Brief geschrieben, das war sehr heilsam.
Okay.
So 2 Jahre danach, war ich erstaunt. Ich nach 3 Sätzen liefen für die nächsten 2,5 Stunden die Tränen. Es war sehr, sehr heilsam.
Schöne Anregung.
Ja. Ich danke dir so, dass du da warst. Ich würde gerne, wenn wir noch die Zeit haben, am Schluss etwas mit dir machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und du führst ihn zu Ende.
Gut.
Das schaffst du. Daniel Aminati, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist...
Zähne putzen und in die Meditation gehen. Nach der Meditation überlege ich mir, ob ich mich hinsetze, um zu schreiben oder um Sport zu machen.
Am besten entspanne ich mich, wenn ich...
Am besten entspanne ich tatsächlich, wenn ich meditiere und wenn ich in der Natur bin und meine Frau ist bei mir.
Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich...
Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich ihn wahrnehme, ihn ernst nehme, mich aber nicht von ihm bestimmen lasse.
Kluge Entscheidung. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich...
Wenn ich mir immer wieder neue Ziele setze, die ich bis dato noch nicht erreicht habe.
Bevor ich schlafen gehe.
Bevor ich schlafen gehe, lege ich mich ins Bett und mache das Handy aus.
Sehr gut. Als ich 20 war, dachte ich...
Als ich 20 war, dachte ich nie, dass ich mit fast 50 so im Leben stehe, wie ich es jetzt tue.
Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
Gelassenheit der Schlüssel zu vielem ist.
Was diese Welt dringend braucht, ist
Empathie und das Verständnis, dass wir alle in einem Boot sitzen.
Achtsamkeit bedeutet für mich?
Mit offenem Herzen und offenem Geist wachsam voranzuschreiten.
Und zum Schluss, Liebe ist
alles.
Daniel Aminati, danke, dass du da warst.
Das war nicht einfach. Ja, wirklich. Ne, man versucht dann besonders schlaue Dinge zu sagen und dann ist man aber schon wieder weg von sich. Also das war ein schönes Abschlussspiel, Game, Challenge, whatever. Vielen herzlichen Dank.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
Jederzeit. Und natürlich sage ich auch an dieser Stelle wie immer von Herzen ein großes Dankeschön an euch, dass ihr auf der Reise seid, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr diesen Podcast teilt und stets neugierig und aufgeschlossen bleibt dem Leben gegenüber, denn da gibt es vieles zu entdecken. Ab der nächsten Folge gibt es hier bei Get Happy eine kleine Neuerung, denn wir werden ab Juni nicht mehr alle 14 Tage erscheinen, sondern tatsächlich alle 7 Tage. Ihr müsst ab sofort nicht mehr lange auf euren Lieblingspodcast verzichten. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Ich riskiere es jetzt einfach. Und ich bin ziemlich sicher, dass es an tollen Gästen nicht mangeln wird, weil die Zahl der inspirierenden Menschen aus der ganzen Welt wächst jeden Tag. Und sie sollen hier auch weiterhin Gehör finden und ihre wunderbare Botschaft in die Welt tragen. Also schenkt uns ein Abo, dann verpasst ihr nix. Am 3. Juni geht's weiter. Dann spreche ich mit der einzigartigen Sabine Altena über das Thema Schlagfertigkeit. Das kann nie schaden. Also bis nächsten Freitag. Bleibt wie immer neugierig, bleibt gesund und stets zuversichtlich. Tschüss.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.